Das ist jetzt nicht für mich, oder? Trotzdem, merci. Peter, du bist spontan eingesprungen für den Rahmen heute Morgen. Herzlichen Dank, dass das so schnell geklappt hat. Ich hoffe, ihr hattet alle gesegnete Weihnachtstage mit diesen äußerst sinnlichen Erfahrungen des Sehens, des Hörens, des Schmeckens, des Riechens. Also Lebkuchen riecht schon. Ob man darin Gott riecht, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, also für mich war Weihnachten immer das Sinnlichste aller dieser Festtage, die wir so haben. Und der Peter hat das ja sehr schön ausgeführt. Und ich lese euch jetzt einen Text vor, wo es zumindest am Anfang auch um genau diese sinnlichen Erfahrungen geht. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wer sich jetzt ein bisschen über diesen Text wundert und über die Komplexität, diesen merkwürdig verschachtelten Text und über die stilistische Ähnlichkeit mit Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, ihr erinnert euch, ja? Der muss sich nicht wundern, das ist nämlich der gleiche Autor. Das ist auch wieder Johannes, aber diesmal im Johannesbrief. Johannes 1, 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4 waren das. Aber, mein lieber Johannes, so fängt man keinen Brief an. Das muss man ganz klar sagen. In einem Brief gehört sich das so, dass man, egal ob privat oder offiziell, schreibt, also, ich bin Johannes, der Jünger Jesu, zur Zeit in Ephesus im Jahr 85 ohne 19. Und dann käme die Adresse an die Gemeinde in irgendwo in Asien. Und dann, liebe Gemeinde. So fängt man einen Brief an. Oder zumindest, Shalom, Friede sei mit euch. Und dann kann man zur Sache kommen. Das passiert bei Johannes hier nicht. Der fällt gleich mit der Tür ins Haus und er platzt gleich los. So ganz ohne Vorwarnung. So wichtig ist ihm offensichtlich das, was er da schreibt, dass er alles andere einfach weglässt und überspringt. Sein Anliegen ist eben nicht irgendeine Theorie über den christlichen Glauben, sondern sein Anliegen ist das Leben selber. Und das ist eins der beiden wichtigen Stichworte in unserem Text, Leben. Und das ist etwas sehr Praktisches. Und er sagt, wir müssen euch mitteilen, was wir erlebt haben. Eigentlich meint er sich. Das ist kein Plural Majestatis. Aber er meint sich, was er erlebt hat und er und seine Geschwister, die Jünger damals zu dieser Zeit. Wir haben es gesehen mit eigenen Augen, wir haben es betrachtet und wir haben es gehört. Wir haben es sogar angefasst, berührt. Und das hat uns berührt, erfasst, ergriffen. Das Leben selbst, Gottes Leben. Und das wollen wir jetzt weitergeben, das müssen wir weitergeben. Und das ist äußerst praktisch und gar nicht theoretisch. Es gibt ja viele Menschen, die das Christentum für so eine Art Theorie oder Ideologie halten. Das muss man lernen, da muss man sich mehr oder weniger danach richten und dann ist man Christ. Natürlich gibt es Theorien über das Christentum und es gibt Lehren im christlichen Glauben und das kann auch sehr nützlich sein, aber das ist nicht die Sache selbst. Es gibt zum Beispiel auch Theorien über Autos, wie so ein Auto funktioniert. Wir haben das vielleicht im Physikunterricht in der Schule gelernt, wie so ein Ottomotor geht oder ein Dieselmotor. Und diese Theorien sind auch nützlich und notwendig. Aber was nützt mir diese ganze Theorie, wenn ich kein Auto habe? Dann muss ich genauso laufen oder die Abenteuer mit Bus und Bahn bestehen. Also lieber ein Auto ohne Theorie, als eine Theorie ohne Auto. Am besten ist es natürlich ein Auto und eine Theorie dazu. Und dann kann man gut damit umgehen. Und mit dem Christentum ist es eigentlich ganz ähnlich. Jemand hat mal gesagt, wenn da ein Haus wäre mit zwei Eingängen, an der rechten Tür steht Reich Gottes und an der linken Tür steht Theorie über das Reich Gottes, dann würden die Deutschen alle in die linke Tür gehen. Ich glaube das nicht so ganz, aber es ist schon eine Menge dran. Wir wissen ganz viel und viele Menschen wissen wirklich viel über Gott, über Jesus, über die Bibel, aber sie leben es nicht. Das ist reine Theorie. Johannes war jetzt kein Deutscher. Der Autor unseres Briefes hier, das war ein Jude, wie Jesus auch. Und vor allen Dingen war Johannes nicht nur Theoretiker, er war Praktiker, auch wenn er alles immer gut durchdacht hat. Er war Praktiker wie alle neutestamentlichen Christen. Johannes sagt, ich gebe euch etwas weiter. Ich gebe euch etwas weiter, was ich selber erfahren habe, und zwar handgreiflich erfahren habe. Und das könnt ihr auch erfahren, genauso handgreiflich, genauso real. Das Leben Gottes, das Leben, das ewige Leben. Also doch eine Himmelstheorie. Johannes sagt nein. Das Leben war bei Gott. Nun ist doch Gott weit weg. Von daher vielleicht auch das Leben so weit weg, sodass man denken könnte, das gibt es doch gar nicht. Aber wie viel hat die Menschheit inzwischen entdeckt, von der man früher auch gedacht hat, das gibt es gar nicht. Und heute ist es ganz selbstverständlich. Jeder hat ganz früher gedacht, es gibt so ein Dorf und ringsum fast nichts. Meine Oma ist so gut wie nie aus ihrem Dorf rausgekommen. Natürlich wusste sie, dass da ringsum auch was ist, aber sie kannte es nicht. Heute fährt man mindestens zweimal im Jahr in Urlaub in Deutschland, ja, und lernt andere Länder kennen. Es gibt andere Orte, da wachsen ganz andere Sachen, da werden ganz andere Dinge hergestellt und man hat Beziehungen aufgenommen und lebt mit all dem, was es woanders gibt. Und vieles haben wir heute, von dem man früher meinte, das gibt's nicht. Also ihr wisst genau, was ich meine. Radio, Fernsehen, Flugzeuge, Handys und all das Zeugs war vor ein paar Jahren noch völlig unvorstellbar, dass sowas überhaupt geht. Aber irgendwann hat man das entdeckt und heute ist es Selbstverständlichkeit. Heute wachsen die Kinder mit diesem Ellbogen auf. Ja? Das ist so normal, das gehört einfach zum Leben dazu. Aber es gibt auch Menschen, die leben ohne Gott, weil sie denken, das gibt's doch gar nicht. Und was in der Bibel steht, kann doch nur Unsinn sein. Und so haben sie von der wichtigsten Entdeckung noch nichts mitbekommen. Die wichtigste Entdeckung, das Kind in der Krippe, das Kind am Kreuz, das Kind auferstanden im Himmel. Zu Gott ist allerdings kein Entdecker oder Forscher oder Erfinder hingelangt, sondern Gott ist zu uns gekommen. Das Leben ist erschienen, so schreibt Johannes, und das haben wir gesehen, in Ruhe betrachten können, das haben wir gehört und angefasst, berührt, betastet. Gott kann man nicht beweisen, wie Wissenschaftler das oft tun mit ihren Theorien. Man muss ihn erleben. Er muss sich offenbaren. So ist es Johannes auch ergangen. Er hat ihn erlebt. Er braucht nicht mehr zu fragen, gibt's Gott? Er hat ihn erlebt. In Jesus ist das alles sichtbar und erfahrbar geworden. Und Jesus war keine Theorie, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und Leben, ewiges Leben ist für jeden zu haben in Jesus. Bei diesem Begriff Leben in Jesus und nur in Jesus, das stößt sich dann immer. Leben, denn die Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht, sind die nicht auch lebendig? Das Leben, so wie es in unserem Text vorkommt, meint Jesus, Jesus selbst. So wie der gleiche Johannes im Johannesevangelium von Jesus als dem Wort spricht, am Anfang war das Wort, ihr erinnert euch, so können wir hier in unserem Text statt Leben genauso Jesus Christus schreiben, wie statt Wort Jesus Christus wir schreiben können. Aber hier ist, so denke ich, mit Leben noch mehr gemeint. Es geht ja darum, dass in diesem Leben, das sagt auch unser Text dann im Folgenden, Gemeinschaft existiert. Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, dem Vater und mit Gemeinschaft untereinander. Nochmal, haben Menschen ohne diesen Christus also kein Leben? Biologisch gesehen natürlich schon. Sie leben, sie essen und trinken. Und Biologen, nicht wahr, Peter, würden sagen, es findet Stoffwechsel statt, es findet Vermehrung statt, es findet Kommunikation mit der Außenwelt statt. Alles Dinge, mit denen ein Biologe Leben definieren würde. Aber Gott gewolltes Leben beinhaltet noch etwas ganz anderes. Denken wir zurück an die Beschreibung, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Er haucht seinen Atem ein, so steht es dort, und daraus entsteht Leben. Und die unmittelbare Konsequenz dieses Einhauchens ist Gemeinschaft. Zuerst reden sie miteinander, dann gehen sie in der Kühle des Abends miteinander spazieren, Gott und der erste Mensch. Und Gott sagt, was er von ihm möchte, und der Mensch hört zu und nickt fleißig, solange bis er es eben nicht mehr tut. Es ist aber eine unmittelbare Gemeinschaft Gottes mit seinem Geschöpf. Diese Gemeinschaft ist der Zweck für das Leben. Das ist das, was Gott gewollt hat, als er den Menschen geschaffen hat. Das ist der Sinn, weshalb Gott eben nicht nur Tiere und Pflanzen gemacht hat, sondern Menschen, weil er ein Gegenüber wollte. Jemanden, der ihm ähnlich ist, mit dem er auf, ich will nicht sagen gleicher Ebene, aber doch im Prinzip auf gleicher Ebene kommunizieren kann, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nun wissen wir auch, wie das weitergegangen ist. Sünde kam in unser Leben. Eine Trennung von Gott ist die daraus zwingend notwendige Konsequenz, weil Sünde bei Gott nicht existieren kann. Und Gottes Ausweg, den haben wir da. Das Kind in der Krippe, an Weihnachten, Jesus als Mensch auf dieser Erde, 30 Jahre lang, Gott als Mensch am Kreuz, am Karfreitag und als Auferstandener an Ostern. Und so wurde er zum Leben, zum ewigen, erfüllten Leben für den, der glaubt. In Jesus, sage ich nochmal, ist das alles sichtbar und erfahrbar geworden. Und Jesus war keine Theorie, sondern Mensch aus Fleisch und Blut. Und Leben, das ewige Leben, jetzt schon, ist für jeden zu haben in Jesus. Und das ist dem Johannes so wichtig, dass er damit eben sofort rausplatzt. Wir haben, sagen es euch weiter, damit ihr es auch habt. Und wenn ihr es auch habt, dann habt ihr Gemeinschaft mit uns. Wir würden heute ganz fromm formulieren, wir sind ja Brüder und Schwestern, wir sind Glieder am Leib, wir sind Gemeinde, wir sind Steine im Tempel Gottes. Dann haben wir Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und so ist Gemeinschaft nach Leben das zweite Stichwort, was mir wichtig ist in unserem Text. Und das ist ja schon wieder etwas Praktisches. Leben und Gemeinschaft gehören ja auch zusammen. Ein Beispiel. Angenommen, ich habe einen reichen Onkel in Amerika. Der ist ganz reich. Der klassische Fall, ja. Ich hier, ein armer Habenichts, er dort, ein Millionär. Aber wenn wir einander nicht kennen, wenn wir voneinander nicht viel wissen, außer dass es uns gibt, dann habe ich nichts davon. Und es ist vielleicht sogar besser, wenn ich niemandem davon erzähle, dass ich so einen reichen Onkel in Amerika habe, dass niemand neidisch auf mich wird. Und das war es dann aber auch schon. Es wäre einfach, ja, überflüssig eigentlich, das zu wissen, weil daraus gibt es keine Konsequenz. Und manchen geht es mit Gott auch so. Sie wissen oder sie ahnen, diese Menschen, dass es einen Gott gibt im Himmel. Viele sagen das. Es muss da ein höheres Wesen geben. Ja? Es gibt da einen Gott im Himmel. Und dass der allmächtig ist, das glauben auch noch viele. Der ist reich, der hat und kann alles. Das Problem ist nur, sie haben keinerlei Verbindung mit ihm. Keine Beziehung, keine Gemeinschaft. Johannes sagt, was von Anfang an war, das verkünden wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. So beginnt der Brief aus der Bibel, den wir den ersten Johannesbrief nennen. Und vielleicht hat der Johannes diesen Brief gar nicht geschrieben, vielleicht war es einer seiner Jünger, das wissen wir nicht so genau. Aber es ist auch nicht wichtig. Es ist ganz grundsätzlich nur wichtig, den verstreuten Gemeinden in Asien zu erzählen, wie alles mit dem Glauben angefangen hat. Das ist nämlich das, was die Gemeinschaft stiftet. Dass man sich auf die Basis besinnt, was einen eigentlich wirklich eint, worin man sich einig ist. Das Verbindende herauszustellen, die Gemeinschaft der Glaubenden. Miteinander, nicht gegeneinander. Man spürt aus diesem Text des Johannes auch die Sorge um die verstreuten christlichen Gemeinden heraus. Er sieht und hört von Auflösungserscheinungen hier und da. Er sieht und hört von enthusiastischem Glaubensleben. Halleluja, wir sind gerettet. ohne jede weitere Konsequenz, und von ernüchternder Lebenspraxis, was geht mich die Welt an? Ich bin doch schon im Himmel auf Erden. Hass unter Glaubensgeschwistern gibt es, Gleichgültigkeit gegenüber Notleidenden in der Gemeinde, und er kann nicht mehr an sich halten. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Was von Anfang an war, das muss immer wieder neu erzählt werden. Es muss nicht neu erfunden werden, aber es muss immer wieder neu erzählt werden. Nur das prägt sich letztendlich ein und stiftet diese Gemeinschaft. Wir wissen es auch von den mosaischen Gesetzen. Die Juden sollten ihren Kindern immer wieder erzählen, was Gott mit ihnen gemacht hat. Nur so prägt sich das ein. Nur so kann das wirklich Gemeinschaft stiften. Ganz am Anfang war das Wort des Lebens. Es schuf das Licht und nicht die Finsternis. Es kam in die Welt als Kind, schutzlos, obdachlos, gefährdet und doch geliebt. Und es wurde gehört, diese gute Nachricht aus dem Mund Jesu, lasst euch versöhnen mit Gott. Es wurde gesehen in seinen Taten. Er hat die Kranken geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Hungernden zu essen gegeben. Es wurde betrachtet in seinem Leiden. Es wurde betastet in den Wunden des Auferstandenen. Das Wort des Lebens ist erschienen und mit ihm das Leben selbst. Warum also ist es so wichtig für uns Christen, immer wieder die Erzählung von Anfang an zu hören, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, schreibt dieser Lehrer der Christenheit, dieser Johannes. Es ist ja wirklich so, und viele haben es schon erlebt, die alten Geschichten, die Kinder oder Enkel von ihren Eltern und Großeltern her gemeinsam in Erinnerung haben. Das schafft Familie. Ja, das kennen wir ja. Das ist das Band der Gemeinschaft unter ihnen. Und sie haben, wenn sie zusammen sind, immer wieder neu Freude daran, sich einander diese alten Geschichten zu erzählen. Wenn ich mich mit meinem Bruder treffe, weißt du noch damals, als wir in Spanien, das kennt ihr auch. Das ist ja auch gar nichts Neues und das ist auch völlig normal und gut so. Und so ist es auch mit den Glaubensgeschwistern. Ist das nicht wunderbar, dass wir Menschen aus unterschiedlichsten Traditionen treffen können und uns dann sehr schnell in den gemeinsamen Erzählungen von Anfang an zusammenfinden können, egal ob in derselben Sprache oder in unterschiedlichen Sprachen? In meinem Leben habe ich eine ganze Menge Gemeinden durchwandert. Ich war in Hesse-Schlichtenau, in Nordhessen, dann in Darmstadt, dann in Essen, dann wieder in Darmstadt, dann in Mühltal, jetzt in Oberramstadt. Aber was alles gemein ist, es ist diese Gemeinschaft. Man kommt zusammen, man kennt sich eigentlich gar nicht, aber man ist zu Hause, weil die Basis die gleiche ist. Man begegnet sich mit Hochachtung, mit Liebe voreinander und man ist zu Hause in einer fremden Stadt, weil Menschen dort sind, die in gleicher Weise das Gleiche erlebt haben. Christen leben in unterschiedlichsten Kulturen und unter unterschiedlichsten Bedingungen, mal frei und geachtet, mal nur belächelt und ganz oft bedrängt und bedroht. Und darum ist es so wichtig, dass sie ihre unterschiedlichen Glaubensweisen und Traditionen in dem einen zusammenführen können. Es begab sich aber zu der Zeit, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Und es ist wichtig, dass wir untereinander erzählen von dem, was wir mit Gott persönlich gehört, gesehen, gespürt, erlebt haben in unseren Zeugnissen. Deshalb bin ich auch so froh, wenn wir hier vorne Menschen stehen haben, die uns berichten, was sie mit Gott erlebt haben. Ob das nun was Tolles war oder ob es eine Enttäuschung war. Enttäuschung sagen wir nicht so gerne. Aber trotzdem ist es wichtig, dass das passiert, damit wir voneinander wissen und voneinander auch lernen können und auch gegenseitig so unseren Glauben stärken. Und wenn Christen aus unterschiedlichen Traditionen und Kulturen aufeinandertreffen, dann werden sie sicher wahrnehmen, wie sehr sie sich in ihrer Glaubenspraxis unterscheiden. Da gibt es sogar Unterschiede, die einen zunächst erstmal befremden. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass man mit Katholiken kein Abendmahl feiern kann, das hat mich schon sehr befremdet, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Naiv wie ich war, habe ich gedacht, es geht immer, aber nein, es geht nicht. Aber wenn Sie dieselben Erzählungen vom Anfang haben, dann sind eben die Unterschiede nicht nur trennend, sondern eigentlich entsteht daraus Gemeinschaft. Und dann wird Gemeinschaft möglicherweise erst richtig interessant. Und dann kann die Freude aneinander groß werden, trotz der Unterschiede. Und das Einanderverstehen kann wachsen. Das ist so ähnlich wie bei Schwestern, Brüder, die sich lange aus den Augen verloren haben. Sie schwelgen dann ja auch nicht nur in den alten Geschichten, sondern sie fragen auch, wie ist es dir denn inzwischen ergangen? Wo stehst du jetzt? Mit wem lebst du? Was machst du so beruflich und was machst du gerne privat und so? Und man erzählt sich und freut sich aneinander, wegen beidem. Wegen dem, was man gemeinsam erlebt hatte und wegen dem, was jeder unterschiedlich erlebt hat und was eigentlich ein Stück nicht gemeinsames Leben ist. Und das erlebe ich auch gerade hier in Oberramstadt immer wieder ganz deutlich in der Ökumenearbeit. Da kommt man mit Schwestern und Brüdern zusammen, die man eigentlich so von privat her gar nicht kennen würde. Aber eben über den gemeinsamen Herrn Jesus Christus kann man einander treffen, kann einander bereichern und kann voller Interesse auch voneinander hören und füreinander beten und füreinander da sein. Das war ein ganz tolles Erlebnis am Weihnachtsmarkt, ganz am Schluss gestanden und gespült. Braver Junge. Nein, was ich damit sagen will, ist, dass da war ein Mann, mit dem kam ich ins Gespräch und es stellte sich heraus, das ist ein koptischer Christ aus Ägypten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Chance hattet, mit einem koptischen Christen aus Ägypten zu reden. Eine ganz spannende Geschichte. Und es hat, weiß nicht was, 10 Sätze gedauert, dann fiel der Name Jesus. Und wir waren uns völlig einig. Und ich habe seine Karte und nach Neujahr jetzt werde ich irgendwann versuchen, ihn zu kontaktieren. Und wir werden miteinander reden und werden sagen, was glaubst du, was glaube ich, was trennt uns in unserem Glauben, was eint uns in unserem Glauben. Und ich freue mich auf diese Begegnung. Das kann sehr, sehr bereichern, denke ich. Das alles, und das sagt auch der Johannes hier, das alles schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Vollkommene Freude, das ist noch ein bisschen mehr als diese Weihnachtsfreude, über die wir vorhin unser Gloria gesungen haben. Vollkommene Freude ist die Freude an Gottes Liebe, die uns alle miteinander eint. Und ganz klein und verletzlich, in der Krippe hat sie angefangen. Nur in einer kleinen Krippe konnte sie sich einnisten und wachsen. Wie vielfältig aber und zahlreich sind die Menschen, die von ihr ergriffen wurden und noch werden. Und damit wir einander als Geschwister in all unserer Vielfalt erkennen, erzählen wir einander, was von Anfang an war, so wie es der Johannes getan hat. Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das ist erfülltes Leben. Er, mein Herr, ich sein Kind. Sinnvoll leben nach seinen Regeln. Immer wieder zu ihm kommen dürfen, sogar nach dem Schweinetrog. Ich muss nicht gut sein, um kommen zu dürfen. Er will mich ja ändern. Und leben in der Gemeinschaft untereinander, um einander Mut zu machen, zu stärken, zu trösten, zurechtzubringen und zu vergeben. Leben nach Gottes Willen, um Gottes Willen und um der Menschen willen, die uns die Nächsten sind. Amen.